Morgen. Es ist schön, in so viel vertraute Gesichter zu schauen, und wir werden einander ja auch immer vertrauter. Das ist schön. Die Predigt steht unter dem Thema: Die Gemeinde ist der Leib von Christus. Ich habe diese Predigt ausgewählt, weil ihr ja zurzeit über das Thema Gemeinde nachdenkt. Und vielleicht hilft das ein bisschen. Im 1. Korinther 12, Vers 27 steht: Ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. So sehr identifiziert sich Jesus Christus mit seiner Gemeinde. Wir sind sein Leib, wir sind sein Körper. Wir sind ganz eng mit ihm verbunden, und unser Herr ist der Kopf. Er fehlt natürlich hier auf dem Bild. Aber in Kolosser 1, Vers 18 steht das: Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Jesus Christus ist also unser Kopf. Er steuert den ganzen Körper. Jedes einzelne Teil im Körper hat eine Verbindung mit dem Kopf. So steuert Jesus Christus als der Kopf jeden Einzelnen, und so steuert er die ganze Gemeinde. Die vielen einzelnen Christen haben durch Jesus Christus also eine lebendige Beziehung zu ihm selbst, aber auch zu den anderen Christen. Jeder von uns ist nur ein Teil des Ganzen, nur mit den anderen zusammen bilden wir den ganzen Leib. Wir brauchen nicht nur Jesus Christus, wir brauchen auch die Geschwister. Wir brauchen die Gemeinschaft mit den anderen Christen, sonst fehlt uns ein Stück Leben. Sonst können wir auch unseren Glauben nicht so richtig gesund entwickeln. Wir brauchen einander. Jede einzelne Gemeinde ist ein Leib von Christus. Auch hier die Gemeinde in Lehrte. Jede einzelne Gemeinde ist eine konkrete Gestalt des Leibes Christi. Denn hier sind wir geerdet. Hier leben wir ganz konkret unser Leben mit Jesus. Auf der anderen Seite ist aber auch die ganze Christenheit der Leib Christi. Damit kommt eine weltweite Dimension in den Blick. Da gibt es noch andere Glieder am Leib von Christus in anderen Konfessionen, in anderen Ländern, in anderen Kulturen, eben weltweit. Sehen wir uns nun an, was das bedeutet, Leib Christi zu sein. Dazu machen wir in Abschnitten einen Gang durch 1. Korinther 12. Und wir starten irgendwo in der Mitte. Vers 12 bis 13. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren, und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Paulus malt uns in diesen Versen die Vielfalt und die Einheit der Gemeinde vor Augen. In der Tat sind wir viele, und wir sind viele ganz unterschiedliche Menschen in der Gemeinde, und wir sind so verschieden, dass wir uns manchmal fragen, ob das auf Dauer gut gehen kann. Muss die Gemeinde nicht zerbrechen, wenn in ihr so unterschiedliche Menschen zusammenkommen? Und in der Tat ist das ein Wunder, dass die vielen doch eine Einheit bilden, eben den Leib von Christus. Doch dieses Wunder bewirken wir nicht selbst, etwa weil wir uns so gut zusammenreißen können oder weil wir so gut wären im Überbrücken von Gegensätzen. Nein, dieses Wunder schafft der Heilige Geist. Dieses Wunder schafft der Heilige Geist. Vielleicht können wir uns das heute nicht mehr so richtig vorstellen, wie es damals bei den ersten Christen war, als Juden und Nichtjuden, wie sie hier genannt werden, Griechen, in einer Gemeinde zusammenkamen, eine Heimat hatten gemeinsam, so unterschiedliche Leute, oder wie es Sklaven und freie Menschen zusammen in einer Gemeinde ausgehalten haben. Das war ein Wunder und das bleibt bis heute ein Wunder. Aber wie kommt es zu solch einem Wunder? Wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, wo es zu Spaltungen und Trennungen kommt, da hat der Heilige Geist nicht gehandelt oder wir haben es ihm nicht erlaubt zu handeln oder einige haben es ihm nicht erlaubt zu handeln und die anderen leiden darunter. Wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Hier in unserem Bibeltext gibt es einen ganz engen Zusammenhang mit der Taufe. In der Taufe werden wir in der Regel erfüllt mit dem Heiligen Geist. Doch es gibt auch Berichte in der Apostelgeschichte, die es etwas anders schildern. Manchmal werden die Glaubenden schon vor der Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt, manchmal in der Taufe und manchmal auch erst nach der Taufe. Manchmal passiert das mit Handauflegung, aber manchmal eben auch ohne Handauflegung. Das lässt sich in kein Schema pressen. Gott handelt hier souverän. Jesus hatte übrigens seine Jünger lediglich dazu aufgefordert, auf den Heiligen Geist zu warten. Sie mussten keine besonderen Techniken anwenden. Keiner von ihnen ist auch umgefallen. Aber an Pfingsten, da kam der Heilige Geist auf sie und dann wussten sie auch genau, dass es der Heilige Geist war. Sie erkannten ihn nämlich an seinen Wirkungen. Wir Glaubende erleben einmal am Anfang unseres Glaubenslebens die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber danach können wir es auch immer wieder erleben, dass wir sozusagen Heiligen Geist nachtanken können. So erlebte es die Gemeinde in Jerusalem zum Beispiel in einer besonderen Gebetszeit. Und so erlebte es Paulus, als er vor besonderen Herausforderungen stand. Und das ist auch meine Erfahrung. Bei meiner Bekehrung habe ich den Heiligen Geist bekommen, er hat mich erfüllt, er hat Wohnung bei mir genommen und seither habe ich mehrere Erfüllungen mit dem Heiligen Geist nötig gehabt und auch erlebt. Mal geschah das mit Handauflegung, mal auch ohne. Zum Teil habe ich die erneute Erfüllung mit dem Heiligen Geist bewusst gesucht und darum gebeten. Zum Teil kam das auch völlig überraschend über mich. Der Heilige Geist verbraucht sich, so könnte man es ausdrücken, ist natürlich nicht so ein richtig passender Ausdruck, aber irgendwie hat man weniger von dem Heiligen Geist in sich. Oder er zieht sich zurück. Oder er wird von uns zurückgedrängt. Dann kommt er allerdings nicht allein zurück, denn er ist ein sensibler Geist. Er erwartet, dass wir ihn einladen. Und er geht nur durch geöffnete Türen. Er bricht also nicht ein. Deshalb sollte es zu unseren regelmäßigen Gebeten gehören, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist richtig vollfüllt. Was macht der Heilige Geist mit uns? Er macht genau das, was hier in diesen Versen steht. Wir werden mit dem Heiligen Geist durchtränkt. Er macht uns zu Teilen des einen Leibes. Und er vollbringt das Wunder, dass die vielen unterschiedlichen Teile doch eine Einheit werden. Eine Einheit, über die wir uns nur wundern können. Wie sieht es nun konkret im Leib von Christus aus? Wir lesen weiter Vers 14 bis 21. Der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, es gehört trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind wir zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Der Heilige Geist bekämpft Minderwertigkeitsgefühle. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper und genauso mit dem Ohr. Das passiert ja bei uns auch immer wieder. Wir vergleichen uns mit den anderen. Wir entdecken, dass die anderen vieles besser können als wir selbst und wir fühlen uns dann minderwertig. Wenn ich doch nur so begabt wäre wie dieser oder wie jene. Der Heilige Geist macht uns dagegen klar, dass jeder seinen Wert hat. Wir können zwar nicht alles, das kann übrigens keiner. Wir alle können nämlich das meiste nicht. Aber wir werden gebraucht, jeder und jede von uns. Der Heilige Geist bekämpft auch die Einseitigkeit. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Auch dieser Gedanke kann sich bei uns einschleichen, wenn doch alle so wären wie ich. Das wäre doch viel einfacher. Dann würden wir uns nicht so sehr aneinander reiben. Doch der Heilige Geist macht uns klar, dass gerade die Unterschiede gebraucht werden. Sonst würde das Ganze doch überhaupt nicht funktionieren. Der Heilige Geist bekämpft auch die Überheblichkeit. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Auch dieser Gedanke kann sich bei uns einschleichen, dass man die anderen doch gar nicht nötig hat. Denn man selbst ist ja so gut. Vieles kann man einfach besser als die anderen. Und mit den anderen ist es doch auch irgendwie lästig, ohne sie ginge es besser. Doch der Heilige Geist macht uns etwas anderes klar, nämlich, dass jeder die anderen braucht. Und das, was scheinbar weniger wert ist, ist einfach nur anders. Und wir brauchen das andere ganz dringend als Ergänzung. Gott hat einen wunderbaren Plan mit uns allen. Nun hat Gott aber, in Vers 18 geht es weiter, nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz im Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind wir zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Gott hat für jeden von uns eine besondere Berufung. Das ist Gottes Platzanweisung für jeden. Und das ist gut so und das ist sinnvoll so. Dagegen brauchen wir uns nicht zu wehren, denn es ist genau der Platz, der ganz stimmig zu uns passt. Gott will auch die Vielfalt. In seiner Gemeinde soll es keine Gleichmacherei geben. Da ist auch kein Platz für Uniformität. Gott liebt es bunt und vielfältig. Und auf der anderen Seite will Gott zugleich die Einheit. Es soll also keine Cliquenbildung geben, keine Spaltungen, das ist nicht im Sinne des himmlischen Vaters. Er will auch nicht, dass sich ein Teil vom Leib trennt. Gott möchte versöhnte Vielfalt. Und das bedeutet, jeder lässt die Andersartigkeit des anderen stehen, und zwar ohne das geringste Aber. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Daher passt es nicht, wenn wir uns in einer Gemeinde in oben und unten einteilen. Und Schubladendenken passt auch nicht zu uns. Vielmehr haben wir echtes Interesse an den anderen. Vers 26, und das könnt ihr jetzt nicht mehr lesen, weil es zu tief steht. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Deshalb wenden wir uns nicht ab, wenn jemand leidet. Wir suchen vielmehr seine Nähe, um ihn zu trösten und ihm zu helfen. Und wir werden auch nicht neidisch, wenn jemand eine besondere Ehre erfährt. Wir freuen uns vielmehr von Herzen mit, denn wir sind ja durch den einen Leib auch mit diesem verbunden. Wir sind durch Christus miteinander verbunden. Wie sieht nun die Vielfalt am Leib Christi aus? Jetzt springen wir nach vorne im 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kraftwirkungen, aber es ist immer derselbe Herr, derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen. Der Heilige Geist gibt die Gaben, der Sohn Jesus Christus gibt die Aufgaben und Gott, der Vater, gibt die Kraftwirkungen. So wirken Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Und sie machen uns damit vor, was Einheit und Vielfalt bedeutet. Sohn, Vater, Sohn und Heiliger Geist leben die Einheit in der Vielfalt. Sie sind drei und doch eins. Und bisher hat noch niemand eine bessere Bezeichnung dafür gefunden als das Wort Dreieinigkeit. Und genauso wie das bei Vater, Sohn und Heiligem Geist ist, genauso werden auch für uns die Gaben und die Aufgaben und die Kraftwirkungen zunächst einmal unterschieden. Aber sie gehören zusammen. Sie wirken zusammen. Für die Geistesgaben brauchen wir eine Aufgabe. Und damit wir die Aufgabe auch erledigen können, brauchen wir die Kräfte von Gott. Vers 7. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Wir sind sehr unterschiedlich, unsere Geistesgaben sind verschieden, unser Herz schlägt für ganz spezielle und unterschiedliche Aufgaben und genauso will das der Heilige Geist. Das Wunderbare daran ist, das geschieht zum Nutzen aller. Ich nütze dir, du nützt mir, wir beide nützen allen anderen und alle anderen nützen uns. Wie Gott das zustande bringt, das wissen wir nicht, aber er tut es. Die Geistesgaben insgesamt, die können wir natürlich jetzt aus Zeitgründen nicht einzeln betrachten, wir können sie nur einfach zur Kenntnis nehmen. In Vers 8 bis 11 werden sie so beschrieben, und da ist nur eine Beschreibung. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist, ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt, wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen, ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun, ein anderer kann als Prophet reden, wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden, der Nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen, ein weiterer kann diese Sprachen übersetzen, aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist, er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Dies ist lediglich eine Liste von Geistesgaben und allein im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes finden wir zwei verschiedene Listen. In anderen Briefen finden wir weitere Geistesgaben. Manche Gaben kommen in mehreren Listen vor, andere nur in einer Liste. Das müssen wir uns jetzt nicht alles merken. Warum ist das so? Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden nur Beispiele genannt aus der Vielzahl von Geistesgaben. Zum anderen kommen nicht alle Gaben in jeder Gemeinde vor. Das war schon zur Zeit der ersten Christen so. Und so ist es geblieben bis heute. Gegen manche Gaben sperren wir uns, weil wir Scheuklappen haben. Aber andere Gaben möchte uns auch der Heilige Geist nicht geben, weil sie in dieser Gemeinde nicht benötigt werden. Insgesamt gibt es rund 30 Geistesgaben, die uns in der Bibel beschrieben werden. Auch das müssen wir uns nicht alles merken. Aber was für ein Reichtum ist das? Und damit möchte Gott seine Gemeinde durch seinen Geist beschenken. Manche Geistesgaben sind außergewöhnlich. Andere würden wir als ziemlich normal ansehen. Doch jede einzelne Gabe schenkt der Heilige Geist. Deshalb sollten wir weder die außergewöhnlichen noch die ganz normalen Gaben überbetonen oder unterbetonen. Es gibt bei den Geistesgaben keine Rangordnung. Alle Gaben sind wichtig. Wir Menschen machen da manchmal etwas falsch, wenn wir die eine oder die andere Geistesgabe über die anderen stellen. Daraus wird dann eine Gabenverherrlichung. Und aus solch einer Gabenverherrlichung kann sehr leicht eine Personenverherrlichung werden. Was machen wir nun mit dem, was wir gehört haben? Also was machen wir mit den Gaben? Und was machen wir mit dem Leib Christi? Nimm deine Geistesgaben an. Der Heilige Geist hat sie liebevoll und genau passend für dich ausgesucht. Sehne dich nicht nach etwas anderem. Setze deine Geistesgabe für eine Aufgabe der Gemeinde ein. Das muss nicht unbedingt in der Gemeinde sein, sondern kann sich auch nach außen richten. Jesus zeigt dir die passende Stelle dafür. Frage ihn im Gebet, wo dein Platz ist. Nimm für deine Aufgabe die Kräfte Gottes in Anspruch. Keiner von uns muss allein aus eigener Kraft es schaffen. Das wäre eine Überforderung. Und schließlich, lebe die versöhnte Vielfalt in der Einheit der Gemeinde. Und auch das muss keiner aus eigener Kraft allein schaffen. Auch dafür stehen jedem von uns die Kräfte Gottes zur Verfügung. Amen.